Ja, ich freue mich wieder unter euch zu sein. Viele von euch kennen mich ja schon aus Zeiten, als hier noch die Missionsfeste der Neukirchner Mission gefeiert wurden. Ich war seit 1993 Mitarbeiter der Neukirchner Mission bis zum letzten Tag ihres Bestehens. Bin dann jetzt auch zum dritten Mal schon hier in der Christusgemeinde. Bin gespannt, ob da ein fester Brauch draus wird. Also von mir aus, ich komme immer wieder gerne zu euch, um euch den Gottesdienst zu halten. Ansonsten bin ich viel in Indonesien im Einsatz. 20 Jahre lang war da mein Haupteinsatzgebiet. Inzwischen bin ich landeskirchlicher Pfarrer in Pforzheim, aber weiterhin für Indonesien aktiv. Und was das konkret bedeutet, da werde ich nachher ja im Missionsvortrag ein bisschen erzählen. Bei den letzten beiden Malen, da hatten wir Missionsvortrag und Predigt in einem. Diesmal hast du, lieber Cornelius, gebeten, das doch lieber zu trennen. Und ich muss sagen, bei der Vorbereitung, ich finde, es war eine gute Entscheidung. Aber jetzt genug der Vorreden. Ich habe als Predigttext ausgesucht aus der Apostelgeschichte, aus dem 14. Kapitel. Und ich lese den Text nach der Basisbibel, eine Übersetzung, die meines Erachtens Verständlichkeit und Texttreue sehr gut verbindet. Apostelgeschichte 14, ich lese ab Vers 1 und wir können es hier auch mitlesen. In Ikonion gingen Paulus und Barnabas wieder in die jüdische Synagoge. Sie sprachen dort genauso, wie es auch in Antiochia getan hatten. Daraufhin kamen viele Leute zum Glauben, Juden wie Griechen. Die übrigen Juden, die sich nicht überzeugen lassen wollten, hetzten Menschen aus den anderen Völkern gegen die Gemeinde auf. Trotzdem blieben Paulus und Barnabas noch längere Zeit dort. Im Vertrauen auf den Herrn verkündeten sie unerschrocken die Botschaft von der Gnade Gottes. Der Herr bestätigte die Botschaft, indem er durch Paulus und Barnabas Zeichen und Wunder geschehen ließ. Da spalteten sich die Bewohner der Stadt in zwei Lager. Die einen hielten zu den Juden, die anderen zu den Aposteln. Schließlich schlossen sich die Gegner zusammen, die Menschen aus den anderen Völkern und die Juden jeweils einschließlich ihrer führenden Leute. Sie planten, Paulus und Barnabas in ihre Gewalt zu bringen und zu steinigen. Aber Paulus und Barnabas erfuhren davon und flohen nach Lystra und weiter nach Derbe, zwei Städte in Likaonien. Dort und in der weiteren Umgebung setzten sie die Verkündigung der guten Nachricht fort. In Lystra wohnte ein Mann, der keine Kraft in seinen Beinen hatte. Er war von Geburt an gelähmt und hatte noch nie einen Schritt getan. Dieser Mann war unter den Zuhörern, als Paulus redete. Paulus blickte den Gelähmten an. Er sah den Glauben des Mannes, der fest darauf vertraute, geheilt zu werden. Da rief er laut: Stell dich auf deine Beine, gerade und aufrecht. Da sprang der Gelähmte auf und tat die ersten Schritte. Als die Leute sahen, was Paulus getan hatte, riefen sie auf Lykaonisch: Die Götter haben Menschengestalt angenommen und sind zu uns herabgestiegen. Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er der Wortführer war. Der Priester aus dem Zeus-Tempel vor der Stadt brachte Stiere und Blumenkränze zum Stadttor. Zusammen mit den Leuten wollte er Opfer für die beiden darbringen. Als die Apostel Barnabas und Paulus das hörten, zerrissen sie ihre Kleider. Sie stürzten sich in die Menge und riefen: Männer, was tut ihr da? Wir sind doch Menschen genau wie ihr. Wir verkünden euch die gute Nachricht, damit ihr euch von diesen nutzlosen Götzen abwendet. Wendet euch dem lebendigen Gott zu. Er hat den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen mit allem, was darin ist. In den vergangenen Zeiten ließ Gott alle Völker ihre eigenen Wege gehen. Und doch hat er sich auch ihnen immer wieder deutlich zu erkennen gegeben. Durch all das Gute, das er tut, vom Himmel her gibt er euch Regen und lässt die Ernte reifen. Er schenkt euch Nahrung und erfüllt euer Herz mit Freude. Doch selbst mit diesen Worten konnten Paulus und Barnabas die Leute kaum davon abhalten, ihnen Opfer darzubringen. Aber dann kamen Juden aus Antiochia und aus Ikonion. Sie brachten die Menge auf ihre Seite und steinigten Paulus. Dann schleiften sie ihn aus der Stadt hinaus, denn sie hielten ihn für tot. Doch als die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt zurück. Am nächsten Tag machte er sich mit Barnabas auf den Weg nach Derbe. In Derbe verkündeten Paulus und Barnabas die gute Nachricht und konnten viele Jünger gewinnen. Dann machten sie sich auf den Rückweg und kamen über Lystra und Ikonion schließlich nach Antiochia. Überall machten sie den Jüngern Mut und ermahnten sie, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Nach Gottes Plan werden wir durch große Not hindurch schließlich in das Reich Gottes gelangen. In jeder Gemeinde ließen sie Älteste wählen. Dann beteten sie und fasteten. Sie vertrauten die Gemeinde dem Herrn an, an den diese nun glaubten. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, was du uns für diesen Tag heute gegeben hast. Und ich bitte dich, schenk, dass es für jeden von uns frohe Botschaft, erneuernde Botschaft, zurechtbringende Botschaft wird, so wie jeder es heute braucht, dass wir als veränderte Menschen aus diesem Gottesdienst gehen. Amen. Die Predigt hat mich sehr angesprochen, so sagte es eine junge Türkin, so ähnlich wie diese, nach einer Beerdigung zu mir und fuhr fort, im Koran steht nämlich genau das Gleiche. Ich wusste nicht so recht, was soll ich dazu sagen? Soll ich ihr auf die Schultern klopfen und sagen, toll, dass sie sich so toll integriert haben in, hier bei uns in Deutschland, dass sie die toleranten Werte Deutschlands übernommen haben und jetzt hier keinen Glaubenskrieg anfangen? Oder soll ich mich freuen und sagen, Gottes Geist hat in ihr gewirkt, die christliche Predigt hat sie angesprochen, wer weiß, vielleicht kommt sie im nächsten Monat zum Taufunterricht zu mir. Oder soll ich einen Vortrag halten über die großen Unterschiede zwischen Koran und christlicher Botschaft? Ich meine, ich hatte doch klar von Jesus Christus gesprochen und dass er Gottes Sohn ist und dass wir durch ihn erlöst werden. Wie kann sie da sagen, im Koran steht genau das Gleiche? Irgendwie, sie hatte meine Botschaft gehört, eine klare Botschaft mit Christus im Zentrum, aber sie hatte es in ihr Gedankengebäude, in ihren Glauben eingeordnet und dann schien das alles ganz gut zu passen und sie merkte gar nicht, dass da ein Unterschied besteht. Ja, solche toleranten Menschen begegnen wir nicht nur unter Türken oder sonstigen Menschen mit Migrationshintergrund, auch sonst Zeitgenossen, denen kann man erzählen, was man will. Das passt alles gut in ihr System hinein und wir wissen nicht, wie wir sie wirklich zu einer echten Umkehr rufen sollen. Natürlich erleben wir auch das ganz andere. Fundamentalisten, die irgendwo in der Fußgängerzone den Koran verteilen und sich dann vielleicht sogar Straßenschlachten mit der deutschen Polizei liefern. Oder dann als Gegenreaktion die Pegida und andere Organisationen am rechten Rand der Gesellschaft, die dann zum Teil lautstark und vielleicht sogar mit Gewalt dagegen demonstrieren, dagegen vorgehen und dann wiederum die Reaktion vom linken politischen Spektrum, die Antifa, die mit ähnlichem Fanatismus und ähnlicher Gewaltbereitschaft vorgeht. Ja, wir leben in einer Gesellschaft mit sehr viel Toleranz, aber doch überall begegnen wir auch wachsendem Fanatismus, wachsendem Hass. Und so habe ich die Predigt und auch nachher den Missionsvortrag unter das Thema gestellt, Zeugen Christi zwischen Toleranz und Fanatismus in Kleinasien, wo damals Paulus gewirkt haben. In Südostasien, worüber wir nach der Predigt im Missionsvortrag manches hören werden, aber natürlich auch hier in Neukirchen am Niederrhein. Ja, eine großartige Geschichte, in dem alle diese Themen vorkommen, wie wir sie vorher in der Bibel gelesen haben. Da lesen wir zunächst von einem großen Wunder. Paulus sieht einen Gelähmten, er sah den Glauben des Mannes, ich weiß nicht, hat der ihn irgendwie so fromm angeguckt, so gläubig? Oder war da schon das erste Wunder, dass Paulus in das Herz dieses Menschen hineinsehen konnte und sehen konnte, ja, im Herzen dieses Menschen entsteht der Glaube. Paulus muss zumindest nicht fragen, wie Jesus immer wieder gefragt hat, glaubst du, sondern er hat gesehen, dieser Mensch glaubt und auf diesen Glauben hin hat er ihn geheilt. Und auch sonst lesen wir in den Versen davor, der Herr bestätigte die Botschaft, indem er durch Paulus und Barnabas Zeichen und Wunder geschehen ließ. Es ist da nicht näher ausgeführt, was für Zeichen und Wunder das waren, aber ich nehme an, es hat da wahrscheinlich noch mehr solche Krankenheilungen gegeben, vielleicht wurden auch böse Geister ausgetrieben und so weiter. Ja, und bei uns heute, erleben wir das heute noch? Ja, es gibt auch heute, das habt ihr sicher vielleicht gehört oder sogar miterlebt, solche Evangelisationen, wo dann der Prediger sagt, ich sehe hier einen jungen Mann, der kommt zu uns und hat eine schlimme Krankheit und heute soll er im Namen Jesu geheilt werden und dann kommt der junge Mann nach vorne und wird geheilt. Und man fragt sich, war es jetzt wirklich ein Wunder oder war das nur irgendwie gut vorbereitet, nur eine gut vorbereitete Show? Wir wissen es manchmal nicht. Wir wissen nur, dass in unseren Gemeinden nicht oft solche spektakulären Wunder passieren. Gut, wir dürfen es Gott sei Dank immer wieder erleben. Wir beten für jemanden um Heilung und er wird wirklich wunderbar geheilt, sodass die Ärzte sagen müssen, nee, also ich kann mir das nicht erklären, wie sie von dieser Krankheit geheilt wurden. Aber wir erleben auch das andere, dass wir Sturm gebetet haben, dass jemand geheilt wird und er verstirbt dann doch. Und auch in der Bibel, denke ich, gibt es beide Erfahrungen. Schon in der Apostelgeschichte lesen wir in der ersten Hälfte sehr viel von wunderbaren Heilungen, aber gegen Ende der Apostelgeschichte scheinen die irgendwie abzunehmen. Und auch wenn man die ganze Bibel durchliest, ja, Elia, Elias, die haben große Wunder getan. Von Jeremia und Jesaja lesen wir kein einziges Wunder, waren die irgendwie nicht so tolle Propheten wie Elia und Elisa. Während der Zeit von Samuel, David lesen wir von gar keinen Wundern. Wir müssen das einfach Gottes weisem Ratschluss überlassen, weil er uns sehr viele Wunder schenkt und wo sie vielleicht nicht so spektakulär geschehen. Man kann das nicht in ein System pressen. Ich sage immer, wo Gott Wunder tun will, da sollten wir ihn nicht durch unseren Unglauben dran hindern. Aber wo er eben kein Wunder tun will, da sollten wir nicht versuchen, irgendeine große Show aufzuziehen und sie mit aller Gewalt zu erzwingen. Auf jeden Fall tut Gott immer wieder das Wunder, dass er Menschen zum Glauben ruft. Und ich würde sagen, das ist nach wie vor das größte Wunder. Wenn ich als Gemeindepfarrer in Pforzheim jedes Jahr die Konfirmanden habe und ich weiß nicht so recht, mit welcher Motivation kommen sie und oft erzählen sie mir im Nachhinein, Herr Pfarrer, also ehrlich, ich habe mich eigentlich nur wegen der Geschenke konfirmieren lassen wollen und weil es ein tolles Fest ist. Aber dann hat mich die Predigt angesprochen, dann war die Konfi-Freizeit einfach so toll und dann habe ich erlebt, wie Jesus in meinem Leben große Dinge tut und da ist bei mir der Glaube entstanden. Bei manchen ist es ein Strohfeuer, bei manchen bleibt es länger, aber ich darf es in jedem Konfirmandenjahrgang erleben. Vielleicht ein Drittel, die Hälfte, die wirklich vom Wort Gottes angesprochen wird, die wirklich sich erste Schritte des Glaubens wagen. Und ich bin überzeugt, solche Wunder erlebt ihr auch hier in eurer Gemeinde. Ja, aber wie es schon in der Einführung gesagt hat, man kann solche Wunder natürlich auch uminterpretieren, wie wir es vorher gelesen haben. Da rufen diese Leute, die Götter haben Menschengestalt angenommen und sind zu uns herabgestiegen. Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er der Wortführer war. Sie haben das in ihr System eingeordnet, in ihr Glaubenssystem. Und das erleben wir eben gerade in der heutigen Zeit, wie die Menschen auch die biblische Botschaft, die Botschaft von Jesus Christus in ihr System einsortieren. Obwohl doch eigentlich die Apostel die klare Botschaft von Jesus Christus verkündigt haben, sie waren nicht gefeit davon, dass das uminterpretiert wird, und so erleben wir das heute. Ihr kennt sicher die Bibliothek, die Bücherserie Thalia, die Bücherläden von Thalia. Es gibt ja auch in Duisburg und in Moers einen. Bei uns in Pforzheim ist der irgendwie ganz besonders. In der Mitte des Ladens, sozusagen das Herzstück des Ladens, ist die Esoterik. Da kann man Bücher lesen über Rauhnächte, über Traumfänger, über alle möglichen geheimen Geisteskräfte. Und irgendwo hat dann auch die Bibel ihren Platz, beziehungsweise komischerweise das Buch von Gary Chapman, Die fünf Sprachen der Liebe, finde ich da sogar noch viel deutlicher als die Bibel. Das wird alles irgendwie in das System mit eingeordnet. Das passt alles so gut, das scheint alles so gut hineinzupassen. Das wird alles zu einer großartigen Synthese zusammengebunden oder, wie die Fachleute sagen, Synkretismus. Da kommen zwei Dinge zusammen wie in einer Synthese oder Synergie oder Symbiose. Und weil die Menschen auf Kreta damals im alten Griechenland die Weltmeister waren, nennt man das Ganze dann Synkretismus. Und das passiert manchmal ganz schleichend, dass man es gar nicht merkt. Das sehen wir auch in dieser Geschichte. Der Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, bemerkt hier, als die Leute sahen, was Paulus getan hatte, riefen sie auf Lykaonisch: Die Götter haben Menschengestalt angenommen und sind zu uns herabgestiegen. Das heißt, es wurde zwar überall Griechisch gesprochen, und das hätten Paulus und Barnabas natürlich gut verstanden, aber sie riefen in ihrer eigenen Sprache Lykaonisch. Das heißt, Paulus und Barnabas haben das nicht verstanden. Die haben irgendwelche komischen Dinge gehört, und dann haben sie gesehen, da kamen die Priester mit ihren Ochsen und mit dem Blumenschmuck. Vielleicht haben sie auch schon gesagt, oh, jetzt machen die ein tolles Fest für uns, ist doch schön, wie ein Gemeindefest, da gibt es ordentlichen Ochsenbraten und da haben sie auch tolles Deko mitgebracht, super, jetzt feiern wir hier die Erweckung von Lystra. Und erst mit der Zeit, vielleicht haben sie jemand gefragt, könnt ihr uns das mal übersetzen, vielleicht haben sie gebetet, dass Gottes Geist ihnen diese lykaonischen Worte übersetzt. Erst mit der Zeit haben sie gemerkt, was hier vorgeht, und deshalb finde ich, jetzt sind wir zu weit. Deshalb ist das gerade in der Hoffnung für alle sehr gut übersetzt, als Paulus und Barnabas begriffen, was sie vorhatten. Das griechische Wort, was da steht, heißt zwar hören, aber hören und verstehen. Und verstanden haben sie es nicht gleich, sondern erst als sie es dann verstanden haben, als sie es begriffen haben, da zerrissen sie ihre Kleider und riefen entsetzt: Ihr Leute, was macht ihr da? Ja, das geht manchmal ganz schleichend, dass sich der Zeitgeist in unsere Gemeinde einschleicht, dass sich Dinge in unsere Gemeinde oder auch in unser persönliches Glaubensleben einschleichen und wir merken es erstmal gar nicht. Ich denke dran, Paulus und Barnabas, die sind damals ja vergöttert worden. Kommt sowas nicht in unseren Gemeinden manchmal auch vor? Da ist ein guter Prediger, er hat von Gott eine Gabe gegeben, großartig zu predigen. Und es kommen immer mehr und man freut sich super toll, dass wir so einen großartigen Prediger haben. Toll, dass unsere Gemeinde wächst und großartig. Ich habe sogar mal von einem Kollegen gehört, der mir ganz stolz erzählt hat, ja, wir hatten Visitation, da kamen die vom Oberkirchenrat, die haben unsere Gemeinde besucht und vom Dekan, und dann haben die mich gefragt, ja, sie wollen mir doch nicht sagen, dass die Hälfte der Leute nur ihretwegen in den Gottesdienst kommt, und der Kollege doch, ja, die kommen nur meinetwegen in den Gottesdienst. Ja, so ganz Unrecht hatte er nicht, er hat viele Freunde, er war wirklich evangelistisch begabt und so. Ein Stück weit, ja, hatte er die schon gewonnen, aber also ich würde sagen, ich hätte Vorbehalte zu sagen, die Leute kommen nur meinetwegen in den Gottesdienst. Und so wird ein Prediger immer mehr vergöttert. Wir haben das in den USA noch mehr, diese Star-Prediger, wo man sich wirklich fragt, steht da noch Jesus Christus im Mittelpunkt oder nicht dieser großartige Prediger? Und liebe Geschwister, es ist ja überall zur Zeit, egal in der evangelischen Landeskirche, in der katholischen Kirche, in allen Freikirchen, überall fehlen die Pastoren und Prediger, überall fehlt der Nachwuchs, überall müssen immer mehr die Ehrenamtlichen ran. Habt ihr hier einen Cornelius, einen Jan, noch ein paar andere, die hier die Gemeinde gemeinsam leiten? Und das haben wir in vielen landeskirchlichen Gemeinden. Und sogar in manchen katholischen Pfarrgemeinden ähnlich, immer mehr müssen die Ehrenamtlichen ran. Ist nicht ganz einfach, so nach Feierabend das alles zu wuppen, aber ich frage mich, ob Gott da nicht auch einen gewissen Plan dabei hat. Denn so ein paar Ehrenamtliche und ein paar wechselnde Prediger, wenn dann jeden Sonntag jemand anders auf der Kanzel steht, die sind wesentlich schwerer zu vergöttern, als das bei einem einzelnen Pastor ist. Ich meine, ich bete weiter, dass ihr hier einen Pastor findet, und es wäre toll. Aber wenn wir mal das Positive sehen, also ich glaube, dass ihr den Jan und den Cornelius vergöttert, ist nicht so groß das Risiko, als wenn ihr hier jetzt einen großartigen Prediger geschenkt bekommt und morgen müsst ihr hier die Wand rausreißen, weil jeden Sonntag Tausende in die Kirche kommen. Würde ich euch wünschen, wäre super, aber es hat immer ein bisschen auch diese Gefahr. Ja, damals in Lystra, da hat Paulus sehr klar Kante gezeigt. Er wollte nicht vergöttert werden und hat seine Kleider zerrissen, war wütend darüber, dass er mit diesen griechischen Göttern, mit dem Zeus, mit dem Hermes gleichgesetzt wurde und der Barnabas mit dem Zeus. Aber wenn wir drei Kapitel weiterlesen in Athen, da ging es dem Paulus ganz ähnlich. Er ging durch die Stadt und er sah die vielen heidnischen Tempel und das heißt, da ergrimmte er über die vielen heidnischen Tempel. Und dann schließlich predigt er und was macht er? Zerreißt er wieder die Kleider und sagt den Leuten, hört endlich auf, diese ganzen Götter zu verehren, das ist ja ganz furchtbar. Nein, wir lesen da, Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte, ihr Bürger von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr fromme Leute. Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angeschaut. Dabei habe ich auch einen Altar gefunden, auf dem stand für einen unbekannten Gott. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkünde ich euch. Hä, wie bitte? Gerade war Paulus noch total wütend über diese vielen Altäre und jetzt sagt er, ich sehe, dass ihr fromme Leute seid und ich habe eure heiligen Stätten angeschaut. Will der sich einschleimen bei den Athenern oder warum sagt er ihnen nicht offen, was Sache ist? Nein, in diesem Augenblick fand er es missionarisch besser, nicht die Kleider zu zerreißen, sondern diese Altäre umzuinterpretieren. Er ist sozusagen zur Gegenoffensive übergegangen. Vorher in Lystra, da haben die Griechen seine Botschaft in ihrem griechisch-heidnischen Sinn umgedeutet. Jetzt hat er ihren heidnischen Tempel in seinem Sinne, im Sinne Christi umgedeutet. Und ich denke, da sind wir immer wieder in einer Gratwanderung. Manchmal müssen wir wirklich klar Kante zeigen gegenüber dem Zeitgeist und sagen, das ist nicht christlich, das geht bei uns nicht. Anderes Mal können wir sagen, kann man sich auch anders interpretieren? Manche sind da sehr rigoros, andere sind da eher offener. Das sind auch verschiedene Situationen. Ich denke zum Beispiel, ich habe mich als junger Mann, als ich gerade frisch zum Glauben gekommen bin, furchtbar aufgeregt, wenn Leute toi, toi, toi gesagt haben. Ich hatte nämlich ein Traktat gelesen, toi, 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 das steht für Teufel, Teufel, Teufel. Und dann habe ich auch manchmal den Leuten gesagt, sag nicht toi, 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 das steht doch für Teufel, Teufel, Teufel.
Und die Leute haben mich meistens komisch angeguckt. Ich denke aber nicht an den Teufel, wenn ich toi, toi, toi sage. Dann habe ich mir mal die Mühe gemacht, das näher zu untersuchen. Dann habe ich gelesen, viele Kulturwissenschaftler sagen, dass die Redewendung toi, toi, toi ist über das Jiddische in die deutsche Sprache eingedrungen. Es kommt von Hebräisch tof, tof, tof und das heißt gut, gut, gut. Das ist eigentlich ein gekürztes Gebet. Gott möge es gut, gut, gut für dich machen. Ein jüdisches Gebet und daraus wurde dann auf Jiddisch toi, toi, toi. Man kann das auch so interpretieren und es wäre vielleicht missionarisch hilfreicher zu sagen, du, ich finde das toll, dass du dein Gebet gesprochen hast, tof, 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 Gott, der Herr möge es gut für dich machen. Oder eine andere Sache, ganz aktuell, vor 3 Tagen haben wir was gefeiert, hier würden alle sagen Himmelfahrt, fragen Sie mal in der Fußgängerzone, alle würden sagen Vatertag. Habe ich mich furchtbar darüber aufgeregt früher. Habe dann den Leuten gesagt, Leute, der Vatertag wurde von Sonora Smart Dot 1909 erfunden und fällt auf den 3. Sonntag im Juni, kann man sich auch gut merken, am 2. Sonntag im Mai Muttertag, am 3. Sonntag im Juni Vatertag. Wie kommen die Deutschen auf die verrückte Idee, den Vatertag aufgerechnet auf Christi Himmelfahrt zu legen? Neulich sagt mein Gemeindeglied, du, wir haben das im Hauskreis besprochen und da hatten wir einen Pastor Church of Christ und dann noch einen ehrenamtlichen Pfarrer und die haben uns erklärt, ja, es geht ja an Himmelfahrt darum, dass Jesus zu seinem himmlischen Vater zurückkehrt und deshalb passt das doch hervorragend zum Vatertag. Tja, habe ich gesagt, also wenn ihr das im Hauskreis so besprochen habt, also direkt unbiblisch ist es nicht, dann lassen wir das jetzt mal einfach so stehen. Man kann vieles unterschiedlich interpretieren. Oder eine andere Frage, wo ich denke, wo wir sehr klarer Kante zeigen sollten. Viele Landeskirchen haben ja nun beschlossen, dass homosexuelle Paare gesegnet werden, dass sogar praktizierende homosexuelle Pfarrer und Pfarrerinnen in der Landeskirche werden können. Ich denke, da haben wir eine klare Haltung, dass das von der Bibel her nicht möglich ist. Und auch die Mehrheit der Christenheit sieht das so. Leute, der Lutherische Weltbund ist dabei zu zerbrechen, weil die afrikanischen Lutheraner sagen, seid ihr denn in Europa vom Affen gebissen mit eurer Haltung über die Homosexualität? Mit so Leuten wie euch können wir nicht mehr im Lutherischen Weltbund gemeinsam eine Sache machen. Und genauso die anglikanischen Pfarrer von Afrika sagen, also das gibt's doch nicht. Dass in Schweden eine lesbische Pastorin sogar zur Bischöfin gewählt wird, dann treten wir eben aus der Vereinigung der weltweiten anglikanischen Kirchen. Aber in der ganzen Welt ist ein Aufruhr und trotzdem, was mache ich als landeskirchlicher Pfarrer? Hat mich vor einigen Jahren mal eine Frau angerufen, ja, also ich bin lesbisch verheiratet und ich und meine Frau, wir würden uns gerne von Ihnen trauen lassen. Geht das? Soll ich ihr sagen, nee, das ist unbiblisch und Sie müssen sofort Ihre lesbische Ehe auflösen und bleiben Sie vom Hals mit sowas? Ich habe ihr nur einfach gesagt, die einen Pfarrer in der Landeskirche sehen das so, die anderen sehen es anders. Ich gehöre zu den Landeskirchenpfarrern, die sowas nicht machen. Aber ich kann sie an eine Kollegin oder verweisen, die sie trauen wird. Und dann ja, gibt sich vielleicht bei anderer Gelegenheit eine missionarische Gelegenheit, darüber zu sprechen. Oder ich denke an einen jungen Mann, der bei mir in der Seelsorge war, der noch auf dem Weg des Glaubens ist, der ganz viele Baustellen hat und der in einem Nebensatz erwähnt hat, dass er homosexuell ist, ja, werde ich dem als allererstes sagen, also jetzt müssen wir erstmal die Sache mit der Homosexualität klären. Da würde ich auch sagen, jetzt klären wir erstmal die anderen Baustellen und wenn du wirklich dich zu Jesus Christus bekehrt hast, dann werden wir vielleicht irgendwo auch diese Sache ansprechen. Ja, wir sehen das schon in der Apostelgeschichte. Manchmal muss man klare Kante zeigen gegenüber dem Zeitgeist. Aber manches Mal müssen wir auch aus seelsorgerlichen Erwägungen, aus missionarischen Erwägungen, auch umgekehrt manches neu interpretieren. Ja, Am Anfang war alles so schön tolerant und prima und passt doch alles gut zusammen. Und dann auf einmal dieser Fanatismus. Wir lesen hier, sie brachten die Menge auf ihre Seite und steinigten Paulus. Und auch wir erleben Fanatismus aus unterschiedlichsten Gründen. Es gibt ja inzwischen die Leute, die mit den unterschiedlichsten Motiven in einen Weihnachtsmarkt rasen oder sonst wie Leute umbringen. Es ist einfach furchtbar, wie der Fanatismus auch in unserer Gesellschaft angekommen ist. Und was mich am meisten ärgert, wenn gerade die, die so ganz tolerant sein wollen, in ihrer Toleranz fanatisch werden. Ich denke daran, mein Sohn hatte, als er noch ins Gymnasium ging, hatten sie da einen Schülerbibelkreis und es gab eine neue Rektorin und sie wollten noch mal mit der Rektorin sprechen, wo sie jetzt ihr Schülerbibelkreis sich treffen kann. Und dann die Rektorin: Nee, ein Schülerbibelkreis, wir sind hier eine staatliche Schule und wenn ich jetzt euch einen Raum zur Verfügung stelle, dann muss ich ja den Muslimen auch einen Gebetsraum zur Verfügung stellen und vielleicht den Hindus und den Buddhisten auch, dann kriegt besser keiner einen Gebetsraum. Das würde ich eine fanatische Areligiosität nennen. Oder als ich letztes Jahr hier bei euch war, da habe ich erfahren, dass die Familie Schlee wegziehen wird nach Niedersachsen. Auch nach dem, was die mir erzählt haben, spielte da auch ein ganzes Stück fanatische Toleranz, fanatische Offenheit oder mit, wo wir das immer wieder eben auch erleben und eigentlich nur sehr traurig darüber sein können und schauen müssen, wie wir damit zurechtkommen. Aber was mich dann nochmal an dieser Geschichte so besonders freut, eine ganz große Überraschung. Nachdem Paulus gesteinigt wurde, ein ganz kleiner Nebensatz, als die Jünger ihn umringten. Ich habe mal angefangen zu zählen, welche Jünger denn? Also da ist der Gelähmte, der ja gläubig war, der Geheilte, und dann war noch sein Teamkollege Barnabas. Aber es sind ja zwei. Zu zweit kann man niemand umringen. Also unter umringen stelle ich mir vor, das müssen mindestens 5 oder 10 oder noch mehr gewesen sein. Dabei war davon gar nicht so die Rede. Aber und auch später lese ich, sie kamen dann nochmal nach Lystra und machten dort den Jüngern Mut, ließen sogar Älteste wählen in der Gemeinde in Lystra. Gut, es wird vorher kurz erwähnt, dass Paulus und Barnabas wohl noch schon vorher etwas in Lystra gepredigt haben. Da müssen also noch ein paar mehr zum Glauben gekommen sein. Aber man merkt davon gar nichts. Es war irgendwie eine Überraschung. Vielleicht auch der Paulus, als er aufgewacht ist von seiner Bewusstlosigkeit nach der Steinigung, guckt er, da stehen ja jede Menge Jünger um mich rum. Und ich habe gedacht, hier ist völlig jetzt alles aus und hier geht es nicht weiter. Solche Überraschungen wünsche ich uns auch. Dass Menschen zum Glauben finden, wo wir es nicht vermutet hätten. Wo wir vielleicht nur Widerstand und Fanatismus oder so eine Gummitoleranz erleben, wo man gar nicht richtig rumkommt. Das ist immer wieder ein ganz großes Wunder. Ich denke dran, wie ich vor einigen Monaten jetzt schon ein neues Gesicht in meiner Gemeinde sah. Ich habe ihn dann halt begrüßt. Ja, wer sind Sie denn? Wo kommen Sie denn her? Und man macht das natürlich ein bisschen höflich, dass sie sich nicht gleich als Fremde fühlen. Ja, ich war Arzt, bin jetzt gerade pensioniert. Und ja, als Arzt hatte ich nie Zeit, in die Kirche zu kommen. Und dann habe ich gesagt, aber die Einschläge kommen immer näher. Also er hat schon gemerkt, dass in seinem Bekanntenkreis eben einige verstorben sind und ist dadurch ins Nachdenken gekommen. Und er kommt jetzt regelmäßig zum Gottesdienst und war auch mal in einer Gemeindeversammlung, hat sich beschwert, dass nur so wenig Leute da sind. Hey, wir sind hier eine Gemeinde mit 2000 Mitgliedern, warum sind hier nur 14 Leute bei der Gemeindeversammlung? Also wirklich, der geht so richtig dran. Ich habe ihn nicht eingeladen, ich habe nichts Besonderes unternommen und das ist das, worüber ich manchmal ehrlich gesagt freue. Auf der einen Seite reiße ich mir den Hintern weg, um Leuten WhatsApp zu schreiben, um sie anzurufen, um missionarisch aktiv zu werden. Und es bringt einfach nichts, es geht nicht weiter. Und dann spült mir Gottes Geist jemand in die Gemeinde, wo ich keinen Finger krumm gemacht habe, aber Gottes Geist hat an ihm gewirkt. Und ich denke, so soll das irgendwo sein. Wir wollen uns nicht gemütlich ins Sofa setzen und sagen, so, Gottes Geist wird schon wirken und unsere Gemeinde zum Wachsen bringen. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich sage, Gottes Geist wirkt gerade da, wo ich nichts getan habe, und an anderer Stelle will ich ein treuer Knecht sein und meine Gaben einsetzen, um Menschen das Evangelium zu sagen. Ja, solche Überraschungen wünsche ich euch immer wieder. Ich habe gehört, ihr macht immer wieder hier zum Beispiel in Neukirchen beim Weihnachts- und Adventsmarkt euren Stand und viele andere missionarische Aktionen. Schön, dass ihr da das Evangelium verkündet, und ich wünsche euch da viele schöne Überraschungen. Ja, wir sind in einer multikulturellen und multireligiösen Welt, gerade hier in Nordrhein-Westfalen ganz besonders. Ihr habt eine Moschee hier in Neukirchen, ihr habt einen buddhistischen Kreis in Duisburg, zu dem interessanterweise kaum Menschen mit Migrationshintergrund, sondern eher Deutsche seit vielen Generationen gehören. Wenn man dann nach Hamm fährt, findet man dort sogar einen hinduistischen Tempel. Ja, wir sind in einer kulturell vielfältigen Gesellschaft, so wie damals zur Zeit von Paulus und Barnabas. Und wir sind gerufen, als Jünger Jesu von Jesus Christus Zeugnis abzugeben und von ihm etwas weiter zu sagen. Und wir werden immer wieder Überraschungen erleben. Ja, wir leben zwischen Toleranz und Fanatismus, und wir dürfen dankbar sein. Christus wirkt bei uns hier und heute, tut seine Wunder, wie er sie damals zu Zeiten von Paulus und Barnabas getan hat. Er wirkt durch menschliche und vielleicht auch manchmal durch göttliche Uminterpretationen. Manchmal erleben wir, wie unsere Botschaft von anderen uminterpretiert wird. Manchmal dürfen wir aber auch manche Symbole, manche Redewendungen, manches, was wir in unserem Umfeld sehen, im Licht des Evangeliums neu interpretieren. Natürlich müssen wir uns auch mit manchem Fanatismus auseinandersetzen. Aber ich bin überzeugt, wir werden dabei Überraschungen erleben, dass Gott immer wieder Menschen zu glaubensfesten, glaubwürdigen Jünger Jesu macht und zuallererst uns zu solchen glaubensfesten, glaubwürdigen Jünger Jesu macht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der segne und bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.